Herzlich willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel von Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch. Heute wird das Gespräch von Katja Tschirwitz moderiert. Sie ist Kulturjournalistin und Moderatorin und hat bereits in der ersten Staffel mit Barbara Metzger zum Thema Elementarmusikpädagoginnen als Motor für kulturelle Bildung gesprochen. Heute nimmt sie sich Zeit für Maria Schubert. Frau Schubert war bis zum Herbst 2023 Professorin an der Musikhochschule in Würzburg für den Bereich Musik und Gesundheit. Darüber hinaus hat sie die Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin mitbegründet und war dort lange Zeit Vizepräsidentin und Präsidentin. Gemeinsam mit Katja Tschirwitz spricht Maria Schubert über ihre intensive Arbeit im Bereich Musikerinnengesundheit an der Musikhochschule und darüber hinaus. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Ich habe heute im Studio zu Gast Frau Maria Schubert. Sie waren bis letzten Herbst Professorin an der Musikhochschule in Würzburg und zwar für den Bereich Musik und Gesundheit und haben auch vor langer Zeit schon, es ist etliche Jahrzehnte her, die Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin mitbegründet und waren da viele Jahre auch Vizepräsidentin und Präsidentin. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Tschirwitz. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Vielleicht ist es für unsere Mitglieder ganz interessant, wenn wir zunächst mal einen Blick auf Ihren Lebenslauf werfen. Sie haben ja Medizin studiert in Würzburg, in Hannover und in San Francisco.
Ja,
da wird jetzt korrekt. Der ein oder andere von Neid erblassen. Ich auch. Haben aber während Ihres Studiums und auch als Sie Schülerin waren, immer intensiv musiziert. Was waren denn da Ihre Instrumente?
Also ich bin in der Tat total mit Musik sozialisiert, stamme aus einem sehr musikbetonten Elternhaus, habe auch zwei Geschwister, die Berufsmusiker sind und nach ersten eher nicht erfolgreichen Versuchen am Klavier bin ich dann sehr früh auf die Blockflöte und dann Geige, später Bratsche umgestiegen und bin der Musik immer treu geblieben, auch noch während des Medizinstudiums und danach hing die eigene musikalische Aktivität davon ab, wie viel ich einfach beruflich zu tun hatte. Aber ich war ja immer von Musikerinnen und Musikern umgeben, das war sehr schön.
Sie haben ja auch in verschiedenen Orchestern gespielt, im Bayerischen Landesjugendorchester und auch im Ärzteorchester Hannover und waren auch Jungstudentin am Konservatorium in Würzburg, was ja schon lange jetzt in der Hochschule für Musik aufgegangen ist. Musik und Medizin war bei Ihnen also schon immer eigentlich eng verknüpft. Was waren denn hier an der Hochschule in Würzburg, also hier bedeutet, wir sitzen gerade in einem Studio in der Nähe von Würzburg, Ihre Aufgaben an der Hochschule?
Meine Aufgabe war zunächst, da war ich noch gar nicht als Dozentin hier, sondern das war noch in meiner Funktion als Präsidentin der Fachgesellschaft damals, die Hochschule zu beraten, zu unterstützen, wie man das Fach Musikphysiologie und Musikermedizin implementieren könnte, was sinnvolle Wege wären, zu schauen, was gibt es an anderen Hochschulen bereits, was läuft nicht so gut und wie können wir es hier Standort angepasst in Würzburg schön verankern, wie können wir es auch sinnvoll in den Modulplänen verankern. Und dann fanden erste Lehrveranstaltungen als Gastdozentin mit mir statt und irgendwann hat mich die Hochschule dann abgeworben und seit 2014 war ich dann fest angestellt hier und habe also die interne Vernetzung und auch die externe Vernetzung in Sachen Musikergesundheit und Studierendengesundheit allgemein hier in Würzburg versucht zu verankern. Und ich denke, das ist auch ganz gut gelungen. Wir haben einen breiten Fächerkanon gehabt innerhalb der Musikphysiologie und Musikermedizin mit Lehrveranstaltungen, teils Pflicht, teils Kür, in unterschiedlichen Formaten, Vorlesungen, Seminare, Workshops und haben einen sehr breiten körperpraktischen Bereich, wo also beispielsweise Methoden der Körperarbeit, der Atemarbeit vermittelt werden, ein immens wichtiger Bereich, ebenso wie psychologisch orientierte Angebote. Also die Studierenden werden hier sehr schön versorgt.
Das ist erfreulich zu hören. Also ich habe ja auch in Würzburg an der Hochschule studiert und noch in der Zeit, wo das gerade erst so aufkam, also da war ein großer Mangel an solchen Angeboten da. Und ich kann mir vorstellen, dass da doch viele junge Leute zu Ihnen kamen mit einem immensen Leidensdruck auch.
Ja, man muss jetzt unterscheiden. Wir haben einerseits die Lehrangebote, wir haben andererseits auch die Einzelberatungen. Und das ist eben Gold wert, dass wir in Deutschland diesen Weg gegangen sind. Das war ein Konsens auch in der Fachgesellschaft, dass es Sinn macht, Einzelberatungen direkt, ganz niedrigschwellig in den Hochschulen anzubieten, weil es einfach nicht so eine große Hürde ist, wie wenn man erst in eine Arztpraxis, Physiotherapie, Psychotherapiepraxis geht. Und außerdem weiß man oft gar nicht genau, in welches Feld gehören denn jetzt meine Beschwerden, die ich da empfinde. Und die Einzelberatung vor Ort anzusiedeln im Sinne einer Niedrigschwelligkeit und dann vielleicht auch einer Lotsenfunktion, wenn es Beschwerden sind, die einen weitergehenden Diagnostik- und Therapiebedarf erfordern, dann lotsen wir in unseren Funktionen an den Hochschulen weiter. Und der Leidensdruck, ja, der ist zum Teil da und wir konnten ihn aber, können ihn eigentlich immer früher nehmen, eben aufgrund dieses Settings. Wir sind leicht erreichbar. Ein Anruf oder eine Mail am Abend vorher und dann kann man sich kurz verabreden oder kann sich auch in der Pandemie lief das einfach dann per Zoom kurze Gespräche und dann baute sich oft gar nicht so ein Leidensdruck auf, weil wir es frühzeitig angehen konnten, ja,
also
gemeinsam.
Eine Art von Prävention, die Sie da auch sozusagen geleistet haben. Also wir sitzen ja hier und sprechen über ein Thema, in dem sich wahrscheinlich viele Musikpädagogen und Pädagoginnen gar nicht so sattelfest fühlen. Ja, man braucht ja ein gewisses Wissen, um Probleme, die Schülerinnen mitbringen oder Schüler mitbringen, irgendwie handeln zu können. Was tue ich denn als Lehrkraft, wenn jemand mit einer Spielblockade kommt oder chronische Schmerzen hat oder Auftrittsangst hat? Und da würde mich interessieren, gibt es denn typische Musikerkrankheiten?
Ja und nein. Es gibt die typischen Musikerkrankheiten, wo man im körperlichen Bereich zunächst mal wirklich die schmerzhaften Überlastungen, Fehlbelastungen nennen muss. Die können akut wie auch chronisch sein. Wir sehen das beides. Akut häufig nach einfach Phasen, wo plötzlich die Belastung hochgefahren wurde. Orchesterphasen, irgendwelche Projektwochen, das sind so die Klassiker. Und manchmal chronifizieren sich aber die Beschwerden auch und haben dann zum Teil auch in der Folge natürlich psychische Aspekte, weil es einfach psychisch belastend ist, wenn man das Gefühl hat, ich kann mich auf meinen Körper nicht verlassen. Das ist ein großer Komplex, auch in den Einzelberatungen, spielt aber auch eine große Rolle in unseren Lehrveranstaltungen, denn es geht genau darum, das zu verhindern. Die Prävention steht eben ganz groß praktisch als Überschrift im Vorlesungsplan. Es geht immer um die Frage, was hält Musikerinnen und Musiker gesund über die lange Zeit, das sind Jahrzehnte, über die wir sprechen, des professionellen Musizierens. Also schmerzhafte Überlastungen sind das eine und ansonsten geht es, was das Körperliche angeht, eigentlich durch den gesamten Bereich der Medizin. Es gibt neurologische Beschwerden wie eingeengte Nerven, zum Teil auch überlastungsbedingt. Es gibt im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde natürlich Beschwerden,
für Sänger
ganz besonders jetzt. Im Bereich des Gesangs. Dann, das ist dann das Fachgebiet der Phoniatrie oder der Gesangsphoniatrie. Was ich persönlich nicht machen konnte, da habe ich ganz eng mit dem Uniklinikum zusammengearbeitet hier in Würzburg. In manchen anderen Hochschulen sitzen direkt Kolleginnen und Kollegen, die selbst Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und Phoniater sind und auch vom Gesang kommen. Das ist natürlich optimal. Und es gibt dermatologische, also hautärztliche Fragestellungen. Es gibt internistische Fragestellungen, zunehmend vor allem bei älteren Musikerinnen und Musikern. Es geht um durch das gesamte Gebiet der Medizin. Man kann schon sagen, es ist wie eine Arbeitsphysiologie und Arbeitsmedizin heruntergebrochen auf dieses spezielle Berufsbild und Studienbild. Und der andere große Komplex sind eben die psychischen Belastungen und Erkrankungen, die zum Teil musizierbezogen sind, wie die Auftrittsangst. Zum Teil sind es aber eben auch Dinge, die gar nicht primär mit diesem Studium oder mit dem Musizieren zusammentun. Es ist eine individuelle Konstitution, die aber natürlich dann das Studium und speziell ein Musikstudium deutlich erschwert und einfach die Studierenden ausbremst.
Und bei so einer Auftrittsangst, kann ich mir vorstellen, liegt ja manchmal trotzdem auch noch irgendwas tiefer unten drunter, ja?
Also ja, Dinge, durchaus.
Die mit Selbstwertgefühl und so Sachen zusammenhängen, ne?
Durchaus. Ja. Also die Auftrittsangst ist ein für uns in der Musikermedizin extrem herausforderndes Thema, ein extrem komplexes Thema. Und da arbeiten wir sehr eng natürlich auch mit den Pädagoginnen und Pädagogen zusammen. Das geht nur im Miteinander. Es ist ein schwieriges Thema, ja. Und man muss doch jeden Fall sehr individuell betrachten. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ganz andere Dinge noch dahinter stecken. Das zeigt sich dann oft in den ja doch sehr akribischen, ausführlichen Gesprächen mit den Betroffenen. Manchmal ist es aber eben auch in Anführungsstrichen nur die Auftrittsangst und es sind ganz stabile Persönlichkeiten ansonsten, die aber in bestimmten Settings plötzlich eine Angst entwickeln. Denken wir an Probespielsituationen, an Wettbewerbssituationen. Das sind keine natürlichen Auftrittssituationen. Das hat ja etwas sehr Gekünsteltes. Und da ist das Brennglas wirklich auf diese Person gerichtet. Und manchmal gelingt es dann einfach nicht mehr, wie soll ich sagen, frei aufzuspielen, sondern dann verkopft man tatsächlich und die Ängste verselbstständigen sich. Und mit diesen Situationen umzugehen, das ist unsere Aufgabe, das gemeinsam mit den Betroffenen zu erarbeiten und oft, wie gesagt, auch mit den Pädagoginnen und Pädagogen.
Bringen Sie denn selbst Erfahrungen mit in dem Bereich? Also haben Sie früher, als Sie, ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch aktiv Musik machen, aktiv Musik gemacht haben, auch Berührung gehabt mit gesundheitlichen Problemen?
Ja, durchaus. Also als Bratscherin sind mir die Überlastungen im Schulter-Nackenbereich und Armbereich sehr bekannt. In meiner Musikleistungskurszeit, die mit viel Konzerten verbunden war, hat mich das des Häufigeren getroffen und auch die Auftrittsangst war ein Thema. Und ich rückblickend muss ich sagen, hätte mir damals jemand einfach die groben Zusammenhänge erklärt, was geht bei einer Stressreaktion ab, das ist ja ein ganzes Stück weit reine Biologie, dann hätte mir das extrem geholfen. Es hätte die Sache relativiert, ich hätte eine Erklärung dafür gehabt, zumindest eine partielle Erklärung und es hätte das Schamgefühl genommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und man kann das wirklich altersgerecht auch schon Jungstudierenden vermitteln, ohne sie krank zu reden, ohne Angst zu machen. Aber man kann erklären auf einfache Art und Weise, was da überhaupt abgeht. Und das ist dann immer schon der Schlüssel dazu, dass man eine Arbeitsgrundlage hat, um das Thema anzugehen.
Sie haben ja, ich greife jetzt ein bisschen vor, auch im Tonkünstlerverband auch Workshops gegeben für Pädagogen und Pädagoginnen. Ja. Jetzt speziell allerdings zum Thema Altern und Musizieren. Aber wahrscheinlich ist es ganz wichtig, genau da anzusetzen, weil wo lernen denn Menschen Musik machen? Erstmal nicht an der Hochschule, ja, sondern an Musikschulen, im privaten Musikunterricht, bei Menschen, die in dem Bereich vielleicht nicht so gut ausgebildet sind. Und da versuchen Sie wahrscheinlich auch zusammen mit dem Tonkünstlerverband ein bisschen gegenzuwirken.
Ja. Also da gibt es ja viele Fortbildungsveranstaltungen, wo auch Kolleginnen und Kollegen von mir involviert sind, über die Grundlagen gesunden Musizierens in körperlicher wie auch seelischer, mentaler Hinsicht. Ich muss sagen, viele der Pädagoginnen und Pädagogen heute haben schon ein großes Wissen darüber. Es hat sich sehr geändert. Aber natürlich sind noch nicht alle an ihren Hochschulen damals damit in Berührung gekommen, sind entsprechend ausgebildet worden. Man könnte jetzt sagen, ja, setzen wir doch gleich bei den Kleinen in den Musikschulen an. Und das war aber, als wir vor 30 Jahren uns vorgenommen hatten, die Situation zu verbessern, ja gar nicht möglich, das in dieser Breite zu erfassen. Und unser Ansatz war daher, wir gehen in die Musikhochschulen und versuchen, die angehenden Pädagoginnen und Pädagogen auszubilden. Es geht immer nicht nur um die Studierenden selbst und um deren potenziellen Probleme, sondern es geht auch darum, zu vermitteln, wie sie unter physiologischen und psychologisch günstigen Aspekten ihre Pädagogik ausrichten können. Und damit ergibt sich auch automatisch, es ist ein Miteinander mit der Pädagogik an den Hochschulen. Die Studierenden, die so ausgebildet wurden, die können dann das Wissen an ihre eigenen Schülerinnen und Schüler weitergeben. Und so schließt sich dann allmählich der Kreis. Und da sehen wir eben auch, wenn ich jetzt 15 Jahre zurückblicke, wie weit wir da gekommen sind. Ich erlebe bei vielen Fortbildungen, beim TKV, beim VDM, dass sehr viel Wissen schon vorhanden ist. Und es gibt auch eigentlich kein modernes Buch der instrumentalen Gesangspädagogik mehr, wo nicht zumindest ein, zwei Kapitel über musikergesundheitliche Themen enthalten ist. Es gibt sehr viele Publikationen in den Zeitschriften Üben und Musizieren, in das Orchester, beim jährlichen Musikschulkongress. Es gibt das Projekt Gesunde Musikschule der Kapfenburg. Also man kann sich eben doch auch weiterbilden. Und wenn man sich selbst unsicher ist, stehen wir seitens der Musikphysiologie und Musikermedizin eben auch für konkrete Fälle einfach zur Verfügung. Innerhalb der Hochschulen sind sowieso die Wege kurz. Ja. Da, wo wir vertreten sind, ist es ja eben sowieso das Miteinander mit der Pädagogik. Und das erlebe ich immer wieder als den Idealfall, wenn wir auch manchmal komplexe Probleme bei einzelnen Studierenden gemeinsam überlegen. Ich habe manchmal die Studierenden gebeten und habe ihnen vorgeschlagen, dass sie mich von der Schweigepflicht entbinden in diesem Punkt und wir dann gemeinsam mit der Dozentin und den Dozenten überlegen. Und das war oft sehr, sehr fruchtbar.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch noch eine Berufsgruppe, eine sehr große, nämlich die Orchestermusiker. Und die sind ja doch mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Nicht nur natürlich auch im seelischen Bereich, sondern vor allem im physischen. Was können Sie uns denn darüber erzählen?
Ja, das Orchester ist wirklich ein besonderer Mikrokosmos, sagen wir es mal so. In vielerlei Hinsicht. Wir bilden meiner Ansicht nach immer noch zu stark zum Solisten, zur Solistin aus und hinterher sitzen 80 bis 100 super ausgebildete Solistinnen und Solisten auf engstem Raum miteinander und müssen Teamarbeit auf allerhöchstem Niveau ableisten. Da würde ich mir sehr wünschen, dass die Orchesterarbeit in den Hochschulen gestärkt wird und nicht, wie es zum Teil geschieht, heruntergefahren wird. Wir haben natürlich die körperlichen Aspekte. Es ist einfach ein langes und intensives Musizieren, also all die körperlichen Belastungen, Überlastungen, Fehlbelastungen spielen eine Rolle und die Ergonomie, also die Ausstattung der Arbeitsplätze im Orchester, einfach hinsichtlich der Bestuhlung beispielsweise, ist immens wichtig. Der andere große Punkt ist die Lautstärkebelastung, die sind die Schallpegel, die zum Teil sehr hoch sind. Das ist sehr abhängig davon, wo genau man im Orchester sitzt, wie ganz konkret ist die Orchesteraufstellung, wie sind die raumakustischen Eigenschaften, welches Repertoire ist es? Spielt man jetzt ein rein hochromantisches Repertoire? Ist es tendenziell lauter in der Summe über die Probendauer und Aufführungsdauer, als wenn es ein etwas gemischtes Repertoire ist. Und da gibt es ja klare Verordnungen. Die Lärm- und Vibrationsschutzverordnung der EU greift, ich glaube, seit 2008 explizit auch für den Bereich der Orchester und schreibt eben auch vor, dass zunächst technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um die Schallbelastung zu senken. Technisch sind also ja, eben raumakustische Maßnahmen, auch Schallschutzschirme und eine geeignete Orchesteraufstellung, mit der man viel erreichen kann, wenn die Raumgröße das vorgibt. Die Überdachung der Orchestergräben, dass die möglichst offen ist und so weiter. Da kommen wir aber auch an Grenzen, zum Teil auch aus Denkmalschutzgrenzen und einfach bautechnischen Gründen. Und das Organisatorische ist eben tatsächlich die Probendauer, die Gestaltung des Probenplans, die Stückeauswahl, dass man eben nicht nur die lauten Stücke hat und die Ruhepausen, die einfach dazugehören. Unsere kleinen Sinneszellen im Innenohr brauchen Ruhephasen, dann regenerieren sie sich durchaus auch. Und das andere ist aber, dass Musikerinnen und Musiker oft auf sich gestellt sind und maßgefertigten Hörschutz oder zumindest musikoptimierte Lamellenstöpsel tragen sollten.
Das wäre mal eine Frage gewesen, was kann denn der einzelne Musiker wirklich für sich tun? Aber das wäre so eine Sache zum Gehörakustiker zu gehen und sich da was richten zu lassen.
Richtig,
sozusagen.
Das machen die Hörgeräteakustiker und es gibt maßgefertigten Hörschutz. Das heißt, es wird ein kleiner Abdruck einfach vom Gehörgang gemacht, der ja unterschiedlich breit ist oder schmal ist bei den einzelnen Personen. Und darin wird dann ein kleiner Filter eingefügt, der um 9 Dezibel oder 15 Dezibel oder bis zu 25 Dezibel linear dämmt, also über alle Frequenzen gleichmäßig. Man kann auch einzelne Frequenzen stärker dämmen lassen. Das ist im Prinzip das Ideale. Die Akzeptanz ist dennoch nicht immer so gegeben, weil gerade die Bläserinnen und Bläser manchmal dann ihre eigenen Mund- und Zungenbewegungen verstärkt hören. Da gibt es sicher auch noch Verbesserungsmöglichkeiten. Noch dazu muss man sagen, jetzt, ich denke besonders an die Kinder, Jugendlichen und an die Amateurinnen und Amateure, die sich jetzt nicht unbedingt einen so hochpreisigen Hörschutz zulegen dafür, dass sie doch nur nicht in der Regelmäßigkeit diesen Schallpegeln ausgesetzt sind. Und dafür gibt es preiswerte, sogenannte musikoptimierte Lamellenstöpsel, die sich einigermaßen gut dem individuellen Gehörgang anpassen, einfach anfügen und die auch relativ lange halten und ein recht gutes Klangergebnis bieten.
Jetzt waren wir gerade bei den Kindern und Jugendlichen im Gespräch. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen weiter im Lebenslauf eines Menschen. Es ist ja so ein Thema, was oft einfach so ein bisschen hinten runterfällt. Was ist denn mit Menschen, auch die professionell Musik machen, wenn sie älter werden? Der Körper verändert sich, die Augen lassen nach. Vielleicht fangen auch die Hände zu zittern an. Jeder hat da unterschiedliche Probleme. Wie sieht es denn in dem Bereich aus? Was ist denn da schon an Wissen da?
Da gibt es zumindest viele Erfahrungswerte, die, was die Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker angeht, so tun wir natürlich alles und zwar dann gemeinsam interdisziplinär, um sie im Beruf halten zu können, wenn es irgendwie geht. Und interdisziplinär heißt nicht nur im medizinischen Bereich interdisziplinär, dass man jetzt die wir seitens der Musikermedizin wie auch Physiotherapie und vielleicht Ergotherapie hinzuzieht, um ein optimales Ergebnis zu bekommen, um die Personen wirklich am Instrument halten zu können, sondern es heißt auch gemeinsam vielleicht mit dem Arbeitgeber einen Weg zu finden, Teilzeitmodelle zu finden, Rotation zu ermöglichen. Wenn mir ein Bläser sagt, ich habe hier ein Stück in der Solo-Position als Blechbläser, wo ich bestimmte Lagen aus bestimmten Gründen im Moment schlecht erreichen kann, weil ich Herz-Kreislauf-Probleme habe oder Ähnliches, dann ist eben die Frage, kann man nicht da mal wechseln? Kann nicht dieser betroffene Bläser auf eine andere Position rutschen für dieses Stück und das unkompliziert? Auch überhaupt eine Teilzeittätigkeit. Viele ältere Musiker sagen, ich bin wahnsinnig gerne dabei, nach wie vor im Orchester, aber nicht mehr volle Zeit.
Wie sieht denn die Realität da aus an den Orchestern?
Ich erlebe es sehr unterschiedlich. Ich erlebe viele Orchester, wo das ganz wunderbar funktioniert, auch ohne dass da eine große Geschichte draus gemacht wird. Es läuft einfach. Ebenso wie der Wiedereinstieg nach Erkrankung. Und ich erlebe andere Orchester, wo es einfach nicht so funktioniert. Vielleicht auch aufgrund der Stellensituation. Das mag vielerlei Gründe haben. Also es ist sehr heterogen, wie das läuft. Aber es gibt natürlich durchaus im Prinzip auch Rechtsansprüche auf eine Altersteilzeit.
Auch in den Orchestern?
Im Prinzip ja.
Was heißt im Prinzip?
Wenn es eben das Orchester ermöglichen kann. Aber ich denke, mit gutem Willen geht das immer mit Aushilfskräften gegebenenfalls. Also da müssen individuelle Lösungen gefunden werden. Es gibt ja auch die Betriebsärztinnen und Ärzte für die Orchester. Die sind dafür natürlich auch zuständig, da zu unterstützen. Und es mag Erkrankungen oder Grundbeschwerden geben, die schwer kompatibel sind dann im Alter mit dem professionellen Musizieren. Aber man muss immer individuelle Wege suchen. Man kann es nur im Einzelfall beurteilen.
Ja. Und wie sieht's aus mit Menschen, die eine chronische Erkrankung haben oder eine Behinderung, in welchem Bereich auch immer? Also auch da haben Sie sich ja mit dem Thema auseinandergesetzt, glaube ich, auch im Bereich der Hochschule.
Ja, ich war viele Jahre Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Nun muss man sagen, dass wir im Musikhochschulbereich mit schweren Behinderungen eher weniger zu tun haben, aus ja, nachvollziehbaren Gründen. Allerdings gibt es ja auch sehr prominente Künstlerinnen und Künstler mit ausgeprägten körperlichen Behinderungen, die sehr, sehr erfolgreich waren und die von ihren Hochschulen maßgeschneiderte Wege eben geboten bekamen, um das zu ermöglichen. Aber wir sehen das in der Summe nicht allzu oft. Es gibt gerade online beim Musikinformationszentrum einen schönen Artikel von Professor Thomas Grosse, Rektor der Detmolder Musikhochschule, über genau dieses Thema Behinderung bei Musikstudierenden. Was wir häufig sehen, sind Dinge, die vielleicht im Alltag keine allzu große Rolle spielen. Körperliche Beeinträchtigungen oder Veränderungen. Einfach Anormalitäten, die aber das Musizieren durchaus erschweren. Man sieht das vielleicht auch gar nicht so auf den allerersten Blick. Wenn man dann genauer auf die Hände guckt, sieht man, okay, da ist der fünfte Finger vielleicht ein bisschen verkürzt oder ein bisschen eingezogen. Das ist eine relativ häufig vorkommende Besonderheit. Das bedeutet dann für eine Pianistin oder einen Pianisten aber gegebenenfalls, dass bestimmtes Repertoire einfach nicht gespielt werden kann oder dass es bestimmte besondere Fingersätze geben muss. Was ich häufiger erlebt habe, dass schon richtig Fehlbildungen auch der Hände oder des Schulterarmbereichs vorlagen und trotzdem gerade Blechblasinstrumente noch sehr gut gespielt werden konnten. Dann wären vielleicht Streichinstrumente schwieriger gewesen, aber das ging noch. Nur musste man auch da dann doch häufig schauen, dass man vielleicht über einen Nachteilsausgleich arbeitet, dass die Studierenden bestimmte Möglichkeiten bekamen, etwas besser auch gerade mit Prüfungssituationen umzugehen, weil sie unter Umständen einfach mehr Vorbereitungszeit brauchten. Das sind die körperlichen Dinge, die wir immer mal sehen. Auch häufiger sehen wir chronische Erkrankungen und die sind von außen nicht unbedingt sichtbar. Und das muss man sich schon vor Augen führen. Und ich habe immer wieder erlebt, dass diese Studierenden das auch gar nicht preisgeben wollten. Umso wichtiger sind dann die niedrigschwelligen Anlaufstellen im ganz geschützten Bereich. Es sind vor allem Autoimmunerkrankungen, die eben auch bei jungen Leuten auftreten, wie ein Typ-1-Diabetes, wie eine chronische Polyarthritis, die eben durchaus sich schon im Jugendalter manifestieren kann, hormonelle Besonderheiten, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, was für die Studierenden ein ganz großes Tabuthema war, was aber doch, wo ich verstehe, das wollen sie nicht, auch nicht dem Hauptfachdozenten und der Dozentin gleich kommunizieren, aber es bremst sie manchmal aus. Sie haben manchmal einen Schub und sind dann nicht leistungsfähig. Und da versuchen wir dann doch so vermittelnd tätig zu sein und dass sie sich uns gegenüber wenigstens outen, das tun sie dann auch. Und dann versuchen wir ein bisschen zu unterstützen. Der andere große Bereich ist aber eben der Bereich chronischer psychischer Probleme. Das sind vor allem Depressionen und ist das ADHS. Das erleben wir ziemlich häufig. Und da ist eigentlich die gesamte Hochschule ja auch gefordert, Wege zu finden, gemeinsam mit uns. Wir vermitteln das dann. Ja, wir versuchen, die Fäden in der Hand zu halten, die entsprechenden Personen in der Verwaltung, in der Lehre und so weiter anzusprechen und zu sagen, das geht jetzt gerade nicht, ist jetzt vorübergehend nicht so leistungsfähig, ist aber in Behandlung und kommt doch dieser Person ein bisschen entgegen, schaut, wie ihr damit umgeht.
Das klingt nach einer sehr gut funktionierenden Netzwerkarbeit.
Es ist ein Networking, ja. Innerhalb und außerhalb der Hochschule, ja.
Vielleicht kommen wir zur letzten Frage jetzt. Wir leben ja jetzt, sagen wir mal, in turbulenten Zeiten. Corona war ein Rieseneinschnitt für die Bildungseinrichtungen, für nicht nur, um Gottes Willen, aber darüber sprechen wir ja im Moment auch. Was hat sich denn seitdem geändert? Also hat sich was geändert? Sind andere Probleme dazugekommen? Haben sich Probleme verstärkt?
Ja, es hat sich verändert, spürbar verändert. Das begann allerdings schon vor der Pandemie und ist dann während und auch nach der Pandemie nochmal deutlich stärker zu tr- zutage getreten. Wir haben eine deutliche Verschiebung in unseren Einzelberatungen und zwar an allen Musikhochschulen in Richtung der psychischen Belastungen und Erkrankungen. Zum einen denke ich, ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, die Musikpädagogik bei den Kindern, Jugendlichen funktioniert heute schon anders, physiologischer. Und ich glaube, da trägt das einfach schon Früchte, dass wir so lange präventiv gearbeitet haben. Die richtig knackigen Sehnenscheidenentzündungen, die sehen wir praktisch heute gar nicht mehr. Die Studierenden, die an die Hochschulen kommen, die sind da einfach auch schon besser ausgebildet. Das heißt nicht, dass es gar nicht vorkommt, aber körperliche Belastungen sind ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten und dafür sind die psychischen Belastungen und eben auch wirklich manifeste Erkrankungen eigentlich durch die Decke gegangen. Das ist auch kein reines Phänomen der Musikhochschulen. Wir sehen das an allen Universitäten und Hochschulen. Wir hatten oder haben in Würzburg zum Beispiel die AG Gesunde Hochschulen, wo Vertreterinnen und Vertreter aller Hochschulen und Universitäten Würzburgs zusammensitzen. Und das war auch waren mehrere Drittmittel geförderte Projekte, sehr schön, wo es wirklich um die gesunde Hochschule, um gesund studieren in Würzburg ging. Und das heißt, wir konnten uns unsere Zahlen abgleichen, unsere Beobachtungen abgleichen. Es ist einfach deutlich mehr geworden. Im Bereich, das hat sicher vielfältige Gründe, die liegen nicht nur im Studium begründet, sondern da spielen ganz viele Faktoren mit hinein. Im Bereich der Musik, muss man sagen, ist der Konkurrenzdruck sicher nicht geringer geworden. Die Arbeitsmarktsituation ist nicht einfacher geworden. Feste Stellen insgesamt sind weniger geworden. Man ist mehr und mehr eigentlich in Richtung Freelancer gedrängt. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Studierenden breiter auszubilden, als das früher der Fall war. Und die Hochschulen haben sich ja auch entsprechend verändert und bieten da heute mehr an. Aber es ist natürlich auch ein Prozess für die Studierenden. Die meisten, die an die Hochschule kommen, die Eignungsprüfung machen, haben schon das klassische Bild der Musikerin und des Musikers vor sich, im Orchester, solistisch oder eben rein pädagogisch und das in einer schönen Musikschule und fest angestellt. Und dann kommt doch irgendwann der Punkt, wo man sieht, das wird schwierig. Ich muss mich breiter aufstellen. Ich muss mich vielleicht von meinem Orchestergedanken lösen. Manche erleben dann auch, dass sie vielleicht dem gar nicht so gewappnet sind, aufgrund körperlicher, konstitutioneller Situation oder der psychischen Konstellation. Und auch da ist es ganz wichtig, dass sie Ansprechpartner haben. Seitens der Pädagogik, da ist das definitiv gegeben, seitens der Studienberatungen. Aber vielleicht auch noch neutraler durch uns seitens der Musikergesundheit.
Frau Schuppert, vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was auf den Weg geben, die ja wahrscheinlich in erster Linie Musikpädagogen sind. Gibt es da irgendwas, was Sie gerne loswerden würden?
Ich möchte einfach nur noch mal das Plädoyer aussprechen, dass wir miteinander uns um die Begleitung der Studierenden kümmern. Und wenn man als Pädagogin und Pädagoge unsicher ist, wie man bestimmte Phänomene, körperliche, psychische Phänomene, bei den Studierenden, bei den Schülerinnen und Schülern einzusortieren hat, dann sprechen Sie uns auch einfach gerne an. Auch unsere Fachgesellschaft hat ja nicht nur Ärztinnen und Ärzte und Therapeutinnen und Therapeuten, sondern das sind viele Leute aus der Pädagogik dabei, die sich intensiv mit den Dingen befasst haben. Und über diesen Austausch findet man im Allgemeinen eine Lösung, einen Weg. Also diese Offenheit, das Miteinander, klappt das im Allgemeinen sehr gut. Ich möchte es auch nicht schönreden. Es gibt auch einfach schwierige Fälle, das wird so sein. Aber zunächst mal einfach eine Offenheit zu zeigen und den Mut zu haben, sich diesen Problemen zu stellen.
Frau Schuppert, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.
Ich danke Ihnen, Frau Tierwitz.
Drücke die Daumen für die Zukunft.
Vielen herzlichen Dank.
Damit wären wir am Ende dieser Folge von Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Sie erreichen uns über Instagram und Facebook. Hier noch ein Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Sichern Sie sich heute schon ein Ticket für den 12. und 13. Oktober. An diesen beiden Tagen veranstaltet der Tonkünstlerverband zum ersten Mal das Tonkünstlerwochenende in der Hochschule für Musik und Theater in München in Kooperation mit der Musikhochschule München. Neben spannenden, berufsrelevanten Workshops, Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion haben Sie die Möglichkeit, live bei der Aufzeichnung unseres Podcasts dabei zu sein. Im Gespräch mit Christian Thielemann dreht sich dann alles ums Thema Musik, ein Berufsbild der Zukunft? Wir freuen uns auf Sie.